Tranquilo, Patron. Observation in Bogotá ist Verschwendung von Steuergeldern. Das wusste auch das BKA. Darum störten sie nicht länger in diesem Jahr und auch nicht im nächsten. Kollege Heimweh ist der beste Polizist. Es kam in Attacken. Zunächst versuchte ich mit Urlaubsreisen in die Karibik das Heimweh zu löschen. Dann flog ich nach Amsterdam und fuhr nach Hamburg. Oder flog nach Paris und fuhr von da. Oder über Madrid. Das alte Sprichwort, was heute eine Sensation ist, darin werden morgen die Fische eingewickelt, stimmte auch für meinen Fall. In Hamburg bewegte ich mich völlig frei. Ich ging in die öffentliche Sauna, besuchte Diskotheken, flanierte mit Niki am Jungfernstich. Ich hätte bleiben können. Aber so funktioniert der Heimweh nicht. Kaum war ich in Hamburg, verstand ich nicht mehr, was mir in Kolumbien so gefehlt hatte. Die schlechte Laune? Das Wetter? Ich zählte jedes Mal die Tage meiner Rückkehr nach Bogotá und erreichte Kolumbien jedes Mal geheilt. Ich verstand Heimweh als eine Art Grippe in dieser Zeit. Dann, als es wieder und wieder kam und langsam so permanent präsent war wie ein Körperorgan, begann ich Heimweh als Schicksal zu verstehen. Zu den Geschäften. Auch hier schien es, als ob mein Glücksstern unterging. Dafür sind zwei Gründe anzuführen. Erstens, ich konnte in Kolumbien alles richtig machen, aber in Europa hatte ich keine Basis mehr. Da konnte ich nichts kontrollieren, gar nichts. Zweitens, der Witz war raus. Ich dealte nur noch, um gut zu überleben. Das reicht nicht als Motivation in diesem Geschäft. Entweder du spielst mit vollem Einsatz oder du fällst zurück. Zwischendurch wurde Kim ermordet. Er war vorher gefoltert worden. Sie hatten ihn angeschossen, mit Benzin übergossen und dann eine Zigarette draufgeworfen. Als Täter kamen viele in Frage. In Kolumbien glaubte man, dass Kim ein Undercover-Agent der US-Drogenfahndung gewesen sei. In Europa hatte er sich Feinde gemacht, weil er hin und wieder Backpulver statt Kokain verkaufte. Was von ihm übrig blieb, wurde in einem Moor in Holland gefunden. Nur Gutes kann ich dagegen von meinem Privatleben erzählen. Die Beziehung mit Sol wurde immer inniger. Fast würde ich sagen, ich habe zum ersten Mal geliebt. Was daran gelegen haben mag, dass Sol mit Gefühlen ganz anders umging als deutsche Frauen. Und weil sich in Beziehungen die Persönlichkeiten vermischen, begann auch ich anders mit Gefühlen umzugehen. Eine Frau wie Sol hatte ich noch nicht gekannt. Sie half mir sogar beim Sparen. Sie führte mich in die Lokale, in die ihre Leute gingen. Kleine Preise, gigantische Atmosphäre. Und sie bat mich, es mal mit Rum zu probieren. Der sei preisgünstiger als Whisky, aber besser. Sie verstehe überhaupt nicht, warum ich diese Erfahrung an mir vorübergehen lasse. Ich probierte also Rum und gab ihr Recht, muss aber dazu sagen, dass der Rum, den wir in Bogotá tranken, wenig mit dem Rum zu tun hatte, den man in Hamburg kennt. Er war leichter, süßer und schmeckte ein bisschen wie flüssiger Honig. Rum schwitzt sich besser als Whisky. Außerdem ist er erotisierender und musikalischer. So lernte ich die lateinamerikanischen Tänze. So perfektionierte sich mein Spanisch. So wurde ich langsam halb kolumbianisch. Die andere Hälfte blieb deutsch. Mein Problem bestand nun darin, dass ich nicht wusste, für welche Seite in mir ich mich entscheiden sollte. Zu gern wäre ich kontinental gependelt. Ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Kolumbien. Natürlich machte in dieser Zeit der Teufel die richtigen Angebote. Bisher hatte ich es grundsätzlich abgelehnt, direkt für die Kartelle zu arbeiten. Das hatte zum einen psychologische Ursachen, denn ich konnte kein Angestellter sein. Zum anderen ist es extrem gefährlich. Für jeden Fehler, den du machst, können sie dir die kolumbianische Krawatte binden. Selbst dann, wenn es Fehler deiner Mitarbeiter waren. Einer der wirklich Mächtigen dieses Metiers bot mir dreimal den Posten des Europachefs für seinen Club an. Beim ersten Mal sagte ich, sein Vertrauen sei eine große Ehre für mich, aber ich wolle lieber selbstständig bleiben. Das akzeptierte er, bat mich aber nochmal darüber nachzudenken. Beim zweiten Mal sagte ich, dass ich zu betrunken für Geschäfte sei und erstmal wieder nüchtern werden wolle. Das fand er seriös. Beim dritten Mal handelten wir wie die Viehhändler um die Konditionen. Und ich nahm an. Wichtigster Punkt dieses Vertrages war das Recht auf Kündigung. Das war der Stand der Dinge, als ich mit Sol in einem französischen Bistro im Zentrum von Bogotá saß. Hier frühstückten wir seit einiger Zeit häufiger, weil es mich an meine Cafés in Hamburg erinnerte. Am nächsten Morgen wollte ich nach Amsterdam aufbrechen. Wir waren beide in melancholischer Stimmung. Ich, weil ich seit etwa einer Woche Vorahnungen hatte, und sie, weil sie meinen siebten Sinn ernst nahm. Sie weinte, als ich ihr sagte, wir würden uns möglicherweise eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen. »Tranquillo, Patron«, sagte einer der beiden Bodyguards, die mit uns am Tisch saßen. Er war ein Indio aus einer Gegend an der Grenze zu Venezuela, aus der die besten Bodyguards des Landes kommen. Sie werden sogar von Kolumbianern als äußerst gefährlich eingestuft. Man nennt sie Pescados, was eigentlich nur Fisch heißt, aber bedeutet, dass diese Indios sich unter Menschen wie Fische im Wasser bewegen, wie ein Hai attackieren und sofort wieder in der Menschenmenge abtauchen. Der andere Bodyguard war ein Mestize. Normalerweise hielt ich es in dieser Gegend für überflüssig, mit Bodyguards aufzukreuzen. Aber da sie mich ohnehin immer chauffierten, waren sie nun mal bei uns und ließen sich ihre mit Salz und Butter servierten Maisfladen bis zu dem Moment schmecken, in dem der Indio »Tranquilo, Patron« sagte und ein Raubtiergesicht bekam. Damit war die melancholische Stimmung dahin. Ich folgte ihren Blicken, die an einem Jeep klebten, der noch ein ganzes Stück entfernt langsam die Straße herunterkam. Sie griffen gleichzeitig an ihren Hosenbund und ich konnte die Magazine ihrer Mini-Uzis einrasten hören. Das hatte nichts Gutes zu bedeuten, denn normalerweise benutzten sie ihre 38er-Revolver. Sie legten ihre entsicherten Maschinenpistolen unter dem Tisch auf ihre Schöße und ließen den heranrollenden Jeep nicht mehr aus den Augen. Er fuhr an uns vorbei, stoppte ein paar Meter weiter, drei Männer sprangen heraus. Zwei begannen sofort aus Maschinenpistolen auf einen Tisch zu feuern, der dritte sicherte mit Blick auf die anderen Gäste. Zwei Männer wurden zusammengeschossen. Als der Spuk vorbei war und der Jeep mit den Killern um die nächste Ecke verschwand, wurden unsere Bodyguards aktiv. Sie warfen ein paar Geldscheine auf den Tisch, nahmen Sol und mich in die Mitte und drängten uns aus dem Lokal. Erst als wir im Auto saßen, entspannten sie sich. Der Indio grinste. Da wird heute kaum jemand die Rechnung bezahlen. Sebastiano brachte mich am nächsten Tag zum Flughafen. Auf dem Weg hielten wir bei seiner Schwester. Sie war mit einem ranghohen Offizier verheiratet und das Haus, in dem sie wohnten, wurde vom Militär bewacht. Wir baten den Pförtner, ein Auge auf unser Auto zu haben, weil meine Koffer darin waren. Bei Kaffee und einem kleinen Imbiss auf der Terrasse hörten wir wenig später Schüsse auf der Straße. Dann rief der Wachmann an. Man habe gerade versucht, unser Auto zu stehlen, aber die Wachleute hätten das unterbunden. Unten erfuhren wir die Details. Es seien fünf Männer gewesen, drei waren weggelaufen, zwei hatten sich weggeschleppt, denn ihnen war in den Arsch geschossen worden. Und das Auto? Das Zündschloss war abgebrochen, Kabel hingen blank, ich musste ein Taxi zum Flughafen nehmen. Zum Nationalen. Die erste Etappe meiner Reise blieb innerkolumbianisch, Bogotá, Curaçao. Dort würde ich auf der Hacienda eines Mitglieds von Sebastianos Familie übernachten und am nächsten Tag über die Grenze nach Venezuela gehen. Um von San Antonio nach Caracas zu fliegen und von da nach Amsterdam. Der Flug nach Curaçao dauerte eine Stunde und nun war es wieder um die 30 Grad und tropisch schwül. Ich konnte ein kühles Bier konsumieren, bevor ich vom Flughafen abgeholt wurde. 5 Kilometer mussten wir auf einer Privatstraße fahren, bevor wir an das Tor zur Hacienda kamen. Es wurde von 4 Männern mit Sturmgewehren bewacht. Der Abend wurde recht gemütlich. Ein paar Gauchos holten Gitarren, ein Grill wurde angeschmissen und die Veranda füllte sich mit immer mehr Besuchern, die zu Pferde kamen. Fast jeder hatte eine Flasche Aguardiente dabei, also Anis-Schnaps, und als nächstes wurde ein Lagerfeuer entfacht. Abschied von Südamerika. Wie können Menschen so schön singen und gleichzeitig solche Barbaren sein? Ich hatte in Kolumbien vieles gelernt und auch verstanden, aber dieser Widerspruch in ihrer Mentalität blieb mir noch immer fremd. Am nächsten Tag wurde ich auf dem Flughafen in San Antonio von 20 Elitesoldaten der venezolanischen Armee verhaftet. 4 Tage später war ich in Hamburg. Ich bekam 12,5 Jahre. Die ersten 2 verbrachte ich in Isolationshaft. Kein Fenster, nur ein Lichtschlitz und kein Kontakt zu irgendwem, außer zum Fernseher. Ich redete mit ihm. Als mich der Anstaltspsychologe darauf ansprach, bat ich den Mann, meine Unterhaltung nicht zu stören. Seit 9 Jahren bin ich jetzt im Gefängnis. Wenn ich rauskomme, braucht niemand seine Kinder vor mir zu verstecken. Es gibt die Droge und es gibt das Bedürfnis nach ihr. Der Dealer ist so unwichtig bei diesem Spiel wie die Polizei. Was immer ich über die Bullen gesagt habe, stimmt. Aber ihr System funktioniert. Telefone werden bis in alle Ewigkeit abgehört oder bis zum Fahndungserfolg. Ich hatte aus Bogotá mit einem Freund in Hamburg telefoniert. Ich habe mit ihm meine Reiseroute besprochen, weil er geschworen hatte, dass er in einer Telefonzelle steht. Ein blöder Fehler, gewiss. Ich bereue auch nicht, dass ich das Angebot der amerikanischen Drogenfahnder ausgeschlagen habe. In Caracas, einen Tag bevor man mich nach Deutschland brachte. Wechsle die Seiten, arbeite für uns und du bist frei. Doch das ist leider nicht mein Stil.